Guten Morgen zusammen. Ich freue mich wieder hier in Issum zu sein. Das zweite Mal, dass Ralf mich einlädt. Ich komme gerne immer wieder hierher, aber wir haben sowieso Kontakt miteinander über Wolfgang. Und deswegen ist das sehr angenehm, dass wir hier miteinander kooperieren. Vielen Dank auch Madeleine für die schöne Einstimmung, für dieses sehr passende Aquarell, für diese gute Illustration, für die Musik, die gute Atmosphäre hier bei euch. Ich liebe das sehr. Tatsächlich möchte ich heute das Thema Freundschaft aufbauen. Die Madeleine hatte mich schon gebeten, oder was der Ralf, mich relativ kurz zu fassen. Was heißt kurz zu fassen? Auf die Uhr zu gucken, weil wir ja die Bestimmungen auch einhalten wollen. Deswegen habe ich gedacht, ich mache heute eigentlich zum Thema Freundschaft einen kleinen Teil und würde einen anderen Teil zu einem späteren Zeitpunkt einfach nochmal ergänzen. Und möchte das gerne so aufbauen, dass ich zunächst darüber sprechen möchte, wie das Verhältnis Gott zu dem Menschen ist, ob das Thema Freundschaft dort eine Rolle spielt. Das ist ja gerade in der Anmoderation auch schon mal angeklungen, dass Jesus uns auch als Freunde bezeichnet. Und möchte dann in einem mittleren Teil etwas über das Wesen der Freundschaft sagen, auch der Unterschied der Freundschaft zu der Liebe zwischen Mann und Frau. Und würde gerne im letzten Teil das Beispiel einer echten Männerfreundschaft im Alten Testament, und zwar die Geschichte mit David und Jonathan, zum Anlass nehmen, die Merkmale einer guten, auch geistlichen Freundschaft miteinander zu besprechen und auch anzuwenden. Und wenn ich nochmal wiederkommen darf, würde ich im anderen Schlussteil dann darüber sprechen, ja, was bedeutet es eigentlich für mich heute? Zu wem baue ich denn Freundschaft auf? Sind das Menschen, die auch meinen Glauben teilen? Oder sollten das eher Menschen sein, die mit Jesus noch nicht so viel am Hut haben? Das wird immer kritisch diskutiert, auch gerne. Und wichtig ist hier, das richtige Gleichgewicht zu finden und auch sich ermutigen zu lassen und auch Grenzen zu kennen dabei. Freundschaft mit der Welt, aber Freundschaft mit Christen und auch innerhalb der Gemeinde. Es gibt in der Heiligen Schrift, wenn das Verhältnis Gottes zu den Menschen beschrieben wird, gibt es ja meistens Bilder, die immer von einem Ober-Unter-Verhältnis gekennzeichnet sind. Gott, der Herr, stellt sich da wie die Mutter, die sein Kind, die ihr Kind tröstet. Oder ja, Vater und Kind, wie sich ein Vater über die Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Oder auch das Arzt-Patienten-Verhältnis. Das ist auch, wird auch oft als menschliches Bild zum Anlass genommen, das Verhältnis Gottes zu den Menschen zu illustrieren. Aber das ist immer oben, unten, der Stärkere und der Schwächere. Der Stärkere segnet, beschützt, behütet, begleitet, spricht Mut zu, tröstet und versorgt und ernährt. Und der Darunterstehende nimmt das dankbar entgegen, weil er gar nicht anders kann. Ich bin der gute Hirte, das fehlte noch richtig. Und auf der anderen Seite bezeichnet, gibt es aber einige wenige Situationen, in denen Gott auch sagt, Gott sich zu Menschen bekennt, deren Freund er sein will. Und im Wesentlichen sind das Personen im Alten Testament, wie zum Beispiel Abraham oder auch Mose. Gott redet mit Mose so, wie ein Mann mit seinem Freunde spricht. Vielleicht ist die Stelle auch bekannt. Um nochmal etwas weiter aufzulisten. Abraham glaubte Gott und er wurde Freund Gottes genannt. Abraham und Mose, das sind nun zwei Vorbilder, die wir im Alten Testament haben. Wir reichen dort nicht immer so heran. Das sind beides Glaubensväter gewesen. Mose wahrscheinlich eine der großartigsten, wichtigsten Personen in der Geschichte des jüdischen Volkes, kann man sagen. Und Abraham als großes Vorbild, eigentlich auch eher als Begründer des Volkes Gottes, mit der Verheißung, die er von Gott empfangen hat. Manchmal ist es so, dass Menschen wegen ihrer Glaubensstärke, wegen ihrer besonderen Beziehung zum Herrn, wegen ihrer Charakterstärke einfach von Gott auserwählt worden sind, das Attribut Freund zu erhalten. Aber das bezog sich immer auf einige wenige und einzelne Personen. Ganz anders im Neuen Testament. Wir sind alle errettet. Wir haben das gerade im Gebet auch noch einmal gehört. Wir sind errettet, weil Jesus für uns gestorben ist. Und Jesus bezeichnet uns als seine Freunde, aber er stellt die Bedingung, dass wir auch seine Gebote halten. Und dann adelt Jesus uns, er beruft uns dazu, seine Freunde zu sein. Auch Jesus war, er war nicht nur Gottes Sohn, er war auf dieser Erde Mensch, vollkommener Mensch. Er hatte auch Sehnsucht, Bedürfnisse und hat sich auch mit seinen Leuten ausgetauscht. Er hat immer Rat gegeben, er war der Stärkere, er war derjenige als Sohn Gottes, derjenige, der die Vergangenheit und Zukunft beherrscht und kennt, der das Wort, durch das Wort seiner Macht die Welten ins Dasein gerufen hat. Und trotzdem war er auch Mensch und brauchte auch Nähe. Er konnte Tränen vergießen, er konnte weinen und er hat an unseren Bedürfnissen Anteil genommen. Und er möchte Freundschaft schließen mit uns. Und es ist die Frage, ob wir auch diese Freundschaft annehmen und ob wir bereit sind, die Gebote des Herrn zu halten. Es gibt auch ein Beispiel für eine, ach ja, das ist das, was Madeleine gerade uns auch vorgelesen hat, hier nochmal für uns zur Veranschaulichung, was Jesus für uns im Neuen Testament mit Freundschaft meint. Es gibt aber auch eine Art von Freundschaft zwischen Herodes und Pilatus. Die beiden hatten eigentlich, konnten mit Jesus nicht viel anfangen. Sie waren beide durch ihr Amt dazu aufgefordert, ein Urteil über ihn zu sprechen und sollten ihn verhören und mit ihm sprechen. Und in ihrer Ratlosigkeit und ihrem Unvermögen, eine juristische Einschätzung abzugeben, wurden die beiden Freunde. Das vereinte die beiden letztendlich auch gegen Jesus. Eine unheilvolle Freundschaft. Auch dieses Beispiel möchte ich einmal erwähnen. Freundschaft ist ein schillernder Begriff letztlich. Wir sehnen uns immer danach, gute Freunde zu haben. Und manchmal wird der Begriff Freund auch etwas inflationär gebraucht. Gute Bekannte, Kollegen, Nachbarn bezeichnet man manchmal schnell so als Freund. Und manchmal wird der Begriff idealisiert. Wir sehen uns letztendlich immer nach jemandem, der, mit dem wir auf einer Wellenlänge sind. Nicht mit dem wir nur Leid und schwierige Situationen meistern können, sondern jemand, der vielleicht auch so tickt wie ich, der so denkt wie ich. Und Freundschaft, die Freundschaft wird in der Antike immerhin als die Krone des Lebens bezeichnet, als die höhere, die höchste, die höhere Form von Zuneigung. Und damit kommen wir auch zu dem Vergleich Freundschaft und Liebe. Es gibt in der griechischen Sprache für die Liebe mehrere Begriffe. Und die Freundschaft ist das, was wir mit Freundschaft übersetzen, ist etwas, was sich von der Liebe zwischen Mann und Frau, zwischen der sexuellen, aber auch zwischen der persönlichen Anziehung zwischen den Geschlechtern stark unterscheidet. Und die Freundschaft kann letztlich nicht so stark aufwarten mit Leidenschaft, mit Gefühl, mit dem, was die Liebe kennzeichnet zwischen den Geschlechtern. Und das hat natürlich etwas mit unserer biologischen Struktur, mit unseren Instinkten, mit der Schöpfungsordnung zu tun, dass das einander kennenlernen, Mann und Frau sich verlieben, miteinander Freude erleben, aber auch miteinander leiden, wenn es Probleme durchzustehen gibt, ist die Liebe natürlich sehr viel intensiver. Und sie wird auch in der Bibel viel häufiger thematisiert. Die Freundschaft kommt in der Bibel auch gar nicht so häufig vor. Im Alten Testament, das wollen wir gleich miteinander besprechen, im Neuen Testament erinnern wir uns natürlich an den Apostel Paulus, der immer Wegbegleiter und Christen suchte, die mit ihm gemeinsam das Wort Gottes verbreitet haben. Und am Ende seines Lebens hatte er nur noch wenig Freunde. Aquila und Priscilla, Timotheus, die so zu ihm gestanden haben. Und der Unterschied zwischen Liebe und Freundschaft, ich versuche das mal mit einem Bild darzustellen. Liebende schauen einander an. Sie können nicht genug voneinander bekommen und staunen übereinander und lachen übereinander und haben mit sich selbst eigentlich genug. Und wenn sie sich entdeckt und gefunden haben, dann spielt die äußere Umgebung eigentlich gar keine große Rolle mehr. Dann, ihr kennt das, oder die meisten von euch kennen das wahrscheinlich, dass man sagt, ich brauche eigentlich gar keine anderen Menschen mehr. Ich will eigentlich nur noch mit meiner Partnerin oder mit meinem Partner zusammen sein. Später nivelliert sich das dann meistens etwas. Aber Freunde haben ein gemeinsames Ziel. Freunde, hier sind sie dabei, Fußball zu gucken. Freunde staunen nicht übereinander, sondern sie haben meistens ein gemeinsames Hobby, einen gemeinsamen Auftrag, eine gemeinsame politische oder religiöse, christliche Lebensauffassung, was sie miteinander eint. Das ist auch ein Unterschied zwischen Liebe und Freundschaft. Liebende stehen einander gegenüber und Freunde stehen nebeneinander und bestaunen ein gemeinsames Ziel. In der Kindheit ist Freundschaft ganz wichtig. Die von euch, die kleine Kinder haben, wissen das. Wer so in die Kita kommt, dann freut man sich. Ja, der kleine Lars hat doch einen Spielkameraden gefunden. Die kleine Laura jetzt im ersten Schuljahr hat eine Freundin gefunden. Das berichtet man manchmal stolz. Geht eure Tochter schon zur Schule? Ja, in die erste Klasse. Und sie hat dort auch gleich eine Freundin gefunden. Das ist sehr schön. Und deswegen geht sie auch gern zur Schule. Bei Kindern ist das sehr wichtig, Kommunikation zu üben und gesellschaftliche Fähigkeiten einfach zu trainieren. Und ihr als Eltern, ihr seht dann schon früh, auch die Charaktereigenschaften, die spiegeln sich immer in dem anderen, in dem Gegenüber. So Eigenschaften wie Wildheit oder Stille oder so etwas wie, ist das Kind eher folgsam und ruhig oder ist es dominant und will gerne Führung übernehmen? Ist es ehrgeizig? Ist es eher gelassen oder empfindsam? Diese Eigenschaften entdeckt man einfach im Zusammenhang, im Wechselspiel, in der Interaktion mit anderen Kindern. Später, wenn wir die Jugendlichenzeit überstanden haben, erwachsen werden, dann ändert sich das meistens. Dann kommt irgendwann der Zeitpunkt, in dem man sich für einen Lebenspartner entscheidet und heiratet und selber Familie gründet. Und dann haben gerade so wie Männer oft wenig Zeit für gute Freunde. Man denkt, ach, das wäre doch schön, den alten Kumpel von damals, mit dem ich auf der Freizeit war, mal wieder anzurufen. Aber das gelingt uns oft nicht, das so zu pflegen, weil die Familie und der Job und die Gemeinde genügend Zeit kosten. Und da geht einem das verloren, das ist sehr schade. Es ist wichtig, Freundschaften einfach zu pflegen. Freundschaften sind dann für junge Leute sicherlich so etwas, um im Bild nochmal zu bleiben, so etwas wie ein Schleifstein, mit dem man auch seine charakterlichen Ecken und Kanten abschleift und lernt auch in gewisser Weise gesellschaftsfähig, kommunikativ zu werden. Später, wenn man dann vielleicht etwas älter ist, 20 plus, dann sind Freunde oft ja so eine Oase, wo man vielleicht auch den Wohnort wechselt, Ausbildung, Studium, Heirat, in andere Verhältnisse kommt. Wenn man dann wieder in die alte Heimat zurückkommt, dann freut man sich, dass man dort wieder auftanken kann. Und wenn man noch älter wird und dann kommen so die Probleme im Leben, wo der Seegang schärfer wird, stärker wird und das Lebensschiff manchmal in Untiefen und in starke Stürme gerät, dann ist Freundschaft manchmal so etwas wie ein Rettungsboot. Dann freut man sich, wenn man einen guten alten Freund hat, vielleicht auch, der meinen Glauben teilt und bei dem ich mich mal ausquatschen kann und der mir den Rücken stärkt und der mir hilft, im Leben zu bestehen. Und später und irgendwann sind wir vielleicht in so einem Alter, dann sind die Freundschaften eher Archive, in denen alte Erinnerungen aufbewahrt werden und alte Freunde, die ich dann treffe, die es geschafft haben, mit mir auch so ein hohes Alter zu erreichen, mit denen teile ich vielleicht ganz, ganz alte Erlebnisse, die sonst niemand kennt. Und dort werden Erinnerungen aufbewahrt. Das ist das Schöne. Und ich glaube, wenn wir alle mal sehr alt sind, dann ist es nicht so, dass wir vielleicht zu wenig Geld haben oder auch zu wenig Zeit haben. Die haben wir dann wieder. Wir haben dann wieder mehr Zeit, aber uns fehlt vielleicht ein guter Partner und ein guter Freund, mit dem ich mich austauschen kann, weil ich vielleicht versäumt habe, in der aktiven Zeit Freundschaften zu pflegen. Die Geschichte im Alten Testament möchte ich jetzt gerne mit euch besprechen. Dazu ein Danke, ja. Aus 1. Samuel 18, vielen Dank fürs Weiterschalten. 1. Samuel 18, 19, 20. Ich habe einige Stellen aus diesen Kapiteln herausgesucht, nur einige kurze, 6 Merkmale guter Freundschaft zwischen David und Jonathan. Und es geschah, als er aufgehört hatte, mit Saul zu reden, also David, da verband sich die Seele Jonathans mit der Seele Davids und Jonathan gewann ihn lieb wie seine eigene Seele. Und Saul nahm ihn an jenem Tage zu sich und ließ ihn nicht wieder in das Haus seines Vaters zurückkehren. Jonathan aber und David machten einen Bund miteinander, denn er hatte ihn lieb wie seine eigene Seele. Und Jonathan zog das Obergewand aus, das er anhatte, und gab es David, dazu seinen Waffenrock, sogar sein Schwert, seinen Bogen und seinen Gürtel. Das sind die ersten Verse aus dieser Geschichte. Was war eigentlich passiert? Saul war König und der Hirtenjunge David hatte seine Ausbildung als Schäfer, als Hirte, draußen auf den Feldern bestanden, kann man sagen. Er hat mit wilden Tieren gekämpft, aber er hat auch sehr viel Ruhe und Zeit gehabt, Besinnung gehabt. Er hat sich mental, innerlich in Gemeinschaft mit seinem Herrn ausbilden lassen. Er hat auch Heldentaten vollbringen müssen und er war bereits von Samuel zum zukünftigen König auserkoren worden. Und er kommt jetzt zum Hof des jetzt amtierenden Königs Saul, letztendlich als Musiker, aber auch als Krieger, um dort, das ist lieb, ich weiß auch nicht, was heute mit dem Frosch hier im Hals ist, vielen Dank, seltsam. Er kommt an diesen Hof und dort fällt sehr positiv auf, weil er verglichen mit Saul der bessere Kriegsmann ist und er gewinnt übrigens das Herz der Königstochter Michal, die sich in ihn verliebt, die Bibel spricht darüber und auch der Sohn Sauls, Jonathan, ist sehr begeistert von ihm. Er mag den jungen Hirtenjungen auf Anhieb. Und die beiden schließen Freundschaft miteinander. Die beiden sind sich auf Anhieb sympathisch und schließen einen Bund miteinander. Letztendlich lauert aber auch schon bald die nächste Gefahr. Es ist nicht alles so einerlei freudig und friedevoll, denn diese Freundschaft zu den Kindern und auch der Erfolg dieses jungen, unbedeutenden Hirtenjungen erzeugt natürlich den Zorn und den Grimm des Königs Sauls. Und König Saul beschließt dann, diesem David zuzusetzen und ihn zu eliminieren, ihn zu bekämpfen später. Jonathan muss sich jetzt entscheiden. Er kann als Königssohn, der ja Kraft seiner Abstammung auch das Anrecht auf den Thron gehabt hätte, sich für den Vater entscheiden oder für seinen neuen Freund, den er sehr schätzt, David. Er muss sich entscheiden und er entscheidet sich für David. Und er versucht gegenüber seinem Vater, dem König Saul, versucht er immer wieder für David einzustehen, aber es gelingt ihm nicht, seinen Vater Saul zu beschwichtigen, und irgendwann ist das Urteil über David gesprochen und er kann ihm letztendlich nur helfen, zu fliehen und ihn dort weiter zu versorgen. So die Geschichte in Kürze. Wir können das gar nicht so ganz breit ausbreiten, weil wir etwas auf die Uhr gucken müssen. Und aus diesem ersten Vers hier können wir schon hier einmal eine Illustration noch dazu, wie der Jonathan seinen Freund David tröstet. Das ist etwas später schon, nachdem Saul schon begonnen hatte, ihn zu verfolgen. Aus dieser Stelle, die wir gerade gelesen haben, habe ich hier in Blau einmal herausgestellt, das erste Merkmal. Da verband sich die Seele Jonathans mit der Seele Davids und Jonathan gewann ihn lieb wie seine eigene Seele. Was bedeutet das? Die beiden schließen Freundschaft miteinander, obwohl sie aus verschiedenen kulturellen und sozialen Hintergründen kommen. Einmal das nächste Bild, bitte. 1. Samuel 20. David weinte immer noch heftig, als Jonathan zu ihm sagte: Geh in Frieden. Was wir beide im Namen des Herrn geschworen haben, dafür sei Jahwe Zeuge zwischen uns und zwischen unseren Nachkommen. Ich glaube, ich bin zu. Noch mal eine zurück, bitte. Merkmal, das erste Merkmal, Freundschaft setzt sich über kulturelle und soziale Grenzen hinweg. Echte Freundschaft macht keinen Unterschied zwischen sozialen Hintergründen. Und gerade das ganz andere, das Verschiedensein zu meinem Freund, macht möglicherweise ja auch gerade den Reiz dieser Freundschaft auf. Das ist in einer Ehe nicht immer so, wenn man sagt, Gegensätze ziehen sich an. Eine Zeit lang geht das ganz gut, aber oft ist es besser, wenn man so in Lebenseinstellung und in persönlichem Hintergrund so eher ähnlichen miteinander tickt. Das bewahrt einen dann später vor größeren Konflikten. Bei Freunden ist es oft ganz anders. Das Zweite, was wir gerade gelesen haben, Vers 3, jetzt hier: Jonathan aber und David machten einen Bund miteinander, denn er hatte ihn lieb wie seine eigene Seele. Und auch in Kapitel 20 nochmal: David weinte immer noch heftig, als Jonathan zu ihm sagte: Geh in Frieden, was wir beide im Namen des Herrn geschworen haben, dafür sei Jahwe Zeuge zwischen uns und zwischen den Nachkommen. Das zweite Merkmal, dass Freundschaft von Dauerhaftigkeit lebt. Ein Bund miteinander schließen heißt doch tatsächlich miteinander vereinbaren, wir wollen wirklich Freunde bleiben. Und auf die heutige Zeit bezogen, man schließt ja keinen richtigen Bund miteinander, es gibt den Ehebund auf der anderen Seite, aber Freunde werden, die einander sympathisch sind, einander die Treue halten, stehen auch zueinander. Und das bedeutet, besonders wenn die Lebenssituation sich ändert, es ist gut, zusammenzuhalten und die Freundschaft frisch zu halten und am Leben zu halten. Sich immer mal wieder regelmäßig zu sehen oder ansonsten über WhatsApp oder E-Mail oder Telefon auch immer noch miteinander Kontakt zu halten. Freundschaft will gepflegt werden und lebt von Dauerhaftigkeit. In einem dritten Fall, Vers 4, und Jonathan zog das Obergewand aus, das er anhatte, und gab es David dazu seinen Waffenrock, sogar sein Schwert, seinen Bogen und seinen Gürtel. Das dritte Merkmal hier, Jonathan ist selbst offenbar ein guter Krieger gewesen. Und das, was hier beschrieben wird an Gegenständen, an Kleidung und Waffen, das macht die Kriegseigenschaft des Jonathan aus. Und eigentlich gibt ein Mann so etwas nicht her, denn Jonathan ist jetzt ohne Gerät und ohne Kriegsbekleidung. Er gibt es seinem Freund, von dem er offenbar ahnt, dass er es gut gebrauchen kann. Jonathan oder David war ja bisher immer nur mit einer, also wir kennen das ja aus der Geschichte, mit einer Schleuder bewaffnet und den Stein, diese Geschichte mit Goliath. Aber jetzt erhält er eine Waffenrüstung von seinem Freund. Und ich möchte das einmal so ausdrücken oder anwenden, dass Freunde einander auch etwas offenbaren über sich. Wir haben jetzt keine Bundeswehruniform, die wir dem Kumpel geben und sagen, du bist mein Freund, trag du die Jacke mal. Aber wir haben persönliche Dinge, die uns stärken, die unsere Identität ausmachen. Und es geht darum, diese persönlichen identitätsstiftenden Dinge vielleicht miteinander zu teilen. Mein Herz zu öffnen, auch das, was mich besonders bewegt, mit dem anderen zu teilen. Freunde sind bereit, einander über sich selbst etwas preiszugeben, zu offenbaren und damit dem anderen Wertschätzung zu zeigen. Und prüf bitte selbst, ob in deinem Leben, wenn du sagst, ich habe einen guten Freund oder eine gute Freundin, schaffe ich es, über das normale Plemplem des Alltags, Smalltalk, hinauszugehen und wirklich, auch gerade wir unter Christen, christliche, tiefe, ernste, persönliche Dinge miteinander zu teilen. Wir sehen gleich, warum das nötig ist. Ja, danke. Darum berichtete Jonathan dies dem David und sprach, mein Vater Saul trachtet danach, dich zu töten, so nimm dich nun morgen in Acht und bleibe verborgen und verstecke dich. Und Jonathan sprach zu ihm, morgen ist Neumond, da wird man dich vermissen, denn dein Sitz bleibt leer. Am dritten Tag aber komm rasch herab und begib dich an den Ort, wo du dich am Tag der Tat verborgen hattest und bleibe neben den Stein Aseel. Ich aber will drei Pfeile daran vorbeischießen, als ob ich nach einem Ziel schießen würde. Und siehe, dann werde ich den Burschen schicken. Geh, suche die Pfeile, rufe ich dann den Burschen zu. Siehe, die Pfeile liegen diesseits von dir, hole sie. So komm, denn das bedeutet Frieden für dich und keine Gefahr, so wahr der Herr lebt. Wenn ich aber zu dem jungen Mann sage, siehe, die Pfeile liegen jenseits von dir, so gehe, denn dann sendet dich der Herr fort. Von dem aber, was wir beredet haben, ich und du, siehe, davon ist der Herr Zeuge zwischen dir und mir ewiglich. Diese kleine Geschichte hier, das ist einfach ein Zeichen, was die beiden ausgemacht haben. Der David musste sich verstecken und Saul sagt, ich bin bei der Feierlichkeit noch dabei und ich guck mal, wie die Stimmung meines Vaters ist. Und da wir schlecht reden können, müssen wir das wie Geheimagenten mit so Pfeil und Bogen machen und da ist auch niemand eingeweiht und aufgrund dieses Zeichens weißt du, was du zu tun hast. Das heißt, Freunde, das nächste Bild, Freunde, Freundschaft macht erfinderisch. Freunde helfen einander in den Not und sind in der Lage, ja, Möglichkeiten zu schaffen, einander zu unterstützen. In diesem Fall bei David und Jonathan der Gefahr, durch den rebellischen Vater Saul entgegenzuwirken. Und ein fünftes Beispiel, Merkmal, und Jonathan antwortete seinem Vater Saul und sprach zu ihm, warum soll er sterben, was hat er getan? Da warf Saul den Speer nach ihm, um ihn zu durchbohren. Da erkannte Jonathan, dass es bei seinem Vater fest beschlossen war, David zu töten. Das nächste, also dieses Merkmal soll ja zeigen, dass der eine für den anderen eintritt. Jonathan begibt sich selbst nicht nur in Gefahr, sondern er riskiert natürlich auch, dass Saul ihm die väterliche Gunst dann entzieht, was letztendlich auch passiert. Freunde verteidigen nämlich einander, nehmen einander in Schutz und sie verraten einander nicht. Selbstverständlich eigentlich. Und der letzte Punkt ist, dass als David nun erfuhr, dass Saul ausgezogen sei, um nach dem Leben zu trachten, da machte sich Jonathan, Sauls Sohn, auf, ging hin zu David nach Horesha, stärkte dessen Hand in Gott und sprach zu ihm, fürchte dich nicht, denn siehe, die Hand meines Vaters Saul wird dich nicht finden, sondern du wirst König werden über Israel und ich will der Nächste nach dir sein. Auch mein Vater Saul weiß dies wohl. Das ist ganz bedeutend am Ende. Jonathan stärkte die Hand des David in Gott. Das ist ein alter hebräischer Begriff, jemandes Hand stärken. Das heißt, wir würden heute sagen, bei uns mit dir den Rücken stärken oder unter Christen dich im Gebet begleiten, dich bekräftigen, deinen Glauben stärken, mit dir diese Not teilen und im Gebet mit Gott einen Ausweg finden. Das bedeutet das in diesem Fall und das sollte auch unsere Freundschaft kennzeichnen, dass wir einander unsere Hände in Gott stärken und einander ermutigen im Glaubensleben und auch füreinander beten. Vielleicht nochmal in der Zusammenfassung. Die 6 Merkmale guter Freundschaft. Freundschaft setzt sich über kulturelle und soziale Grenzen hinweg. Zweitens, sie lebt von Dauerhaftigkeit, sollte gepflegt werden. Und sie lassen einander teilhaben an persönlichen Dingen. Wir haben an die Waffenrüstung gedacht. Letztendlich macht Freundschaft auch erfinderisch und zeigt sich in der Not und auch darin, dass man einander verteidigt, füreinander aussteht, einsteht und sich nicht gegenseitig in die Pfanne haut und verrät und letztendlich gerade für uns Christen, dass wir einander unsere Hand in Gott stärken. Und wir möchten, wenn wir uns noch einmal wieder sehen, werden wir tatsächlich mal darüber nachdenken, was das heute bedeutet, Freundschaften zu schließen, unter Christen auch, aber auch unter Nichtchristen oder mit Nichtchristen, die dem Glauben noch nicht so nahe stehen und Jesus noch nicht so kennen. Welche Möglichkeiten habe ich dort vielleicht meinen Glauben zu bezeugen? Aber wo muss ich auch die Reißleine ziehen? Und was gibt es für Situationen, auch unter guten Freunden? Vielleicht kennt ihr das selbst auch, wo ich merke, das tut mir nicht mehr gut. Ich möchte als Christ dem anderen nahe sein, aber ich merke, ich komme hier in ein Fahrwasser, was mich eher von meinem Glauben abbringt. Und da das richtige Gleichgewicht zu finden, darüber möchte ich gerne mit euch noch einmal nachdenken. Hier soweit Gottes Wort und möge Gott sein Wort segnen in unserem Alltag, an unseren Herzen. Amen.